Ich möchte meine Botschaft heute mit einer rhetorischen Frage einleiten. Was bedeutet für euch das Wort Vision? Ja, wenn ihr diesen Begriff hört, was kommt normalerweise in eurem Sinn? Ich meine, der Begriff Vision ist ein recht, man könnte sagen, verworrener Gedanke, der viele Menschen viele, viele verschiedene Dinge, viele verschiedene Sachen bedeuten kann. Es gibt Menschen zum Beispiel, die davon reden, Visionen gehabt zu haben vom Erlangen großen Reichtums oder von dem Erfinden eines Heilmittels gegen den Krebs oder von dem Entdecken der Ursprünge des Universums. Das sind alles Visionen, die Menschen gehabt haben. Für manche Menschen sind Visionen ja magische oder esoterische, fast pseudoreligiöse Erfahrungen. Aber Freunde, das ist nicht die Art von Vision, die ich heute hervorheben oder validieren wünsche. Was viele Menschen im Moment dringend brauchen, meine ich, ist nämlich nicht eine Vision, die sich auf sich selbst und auf ihr Glück konzentriert oder auf die Erleichterung der leidenden Menschheit, obwohl das sicherlich eine wunderbare und edle Vision zu streben ist. Was wir aber mehr brauchen heutzutage als alles andere, ist eine echte Gottesvision. Eine echte Gottesvision. Manchmal wird die Sicherheit Gottes Vorsorge vernebelt, wenn wir uns mit den Problemen des Alltags abmühen, die an unseren Herzen zerren und die unsere Perspektive verdunkelt. Und dann sind wir sehr oft wie Hiob, der große Kämpfer im Alten Testament. Wir kennen die Geschichte. Erinnern wir uns, für Hiob war mal die Welt in Ordnung gewesen. Alles lief relativ gut in seinem Leben, aber plötzlich, ja, was geschah plötzlich? Plötzlich fing an, sein Leben aus den Fugen zu geraten. Ja, er verlor seine Kinder, er verlor seine Herden, er verlor seinen Lebensunterhalt, er verlor seine Diener und ja, letztendlich verlor auch sogar seine Hoffnung. Er, Hiob, konnte einfach nicht verstehen, warum Gott solche Prüfungen in seinem Leben zulassen konnte. Und er fragte sich, warum. Ja. Hiob fühlte sich von Gott verlassen. Und 27 Kapitel, nachdem er alles verloren hatte, klagte Hiob in Kapitel 29 im Buch, das seinen Namen trägt, und gehen wir dorthin, Kapitel 29 im Buch des Hiobs, Verse 2 bis 6. Er klagte, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monden. Damals war es so schön. In den Tagen, dass Gott mich behütete, da seine Leuchte über meinen Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging. Wie war ich? Ja, damals, als du noch mit mir warst, Gott. Wie war ich damals in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft über meine Hütte war? Als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her. Ja, das waren schöne, rosige Zeiten damals. Als ich meine Trippe wusch in Milch und die Felsen Ölbecher ergossen. Alles lief ja so wunderbar damals. Hiob sprach hier in diesem Abschnitt, in Kapitel 29, die Verse 2 bis 6, er sprach hier über seine Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheitsform. Wie war es damals? Er sprach von seiner Beziehung zu Gott, als wäre diese Beziehung aus und vorbei. Und Freunde, vielleicht haben wir auch uns schon mal im Tal der Verzweiflung befunden, wo wir die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Gedanken hatten wie dieses Hiobs. Ich bin mir sicher, unter uns sind diese Vergangenheitsform-Probleme Hiobs nicht ganz so unbekannt. Gleich im nächsten Kapitel, in Kapitel 30, im gleichen Buch, lesen wir, wie der Kampf des Hiobs sich fortsetzte. Das Schlimmste aller Leiden ist bestimmt die Zeit, wenn wir zu Gott rufen und meinen, er hätte sich unseren Schreien taub gestellt. Hiob klagte in Hiob 30 und die Verse 20 bis 28, ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich mich verwandelt in einem grausamen, einen schweren Vorwurf gegenüber Gott und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. Du bist gegen mich, oh Gott. Du hebst mich auf und lässt mich auf den Wind dahinfahren und vergehen im Sturm. Denn ich weiß, du wirst mich zum Tod gehen lassen, zum Haus, da alle Lebendigen zusammenkommen. Aber wird man nicht die Hand ausstrecken und ertrümmern und nicht schreien in der Not? Lesen wir weiter, Vers 25. Er sagte hier, ich weinte ja über die harte Zeit, über meine Seele und meine Seele grämte sich über das Elend. Jetzt kommt ein Satz, mit dem wir uns sehr gut identifizieren können, meine ich, zumindest gelegentlich. Er sagt im Vers 26 hier, ich wartete auf das Gute und es kam das Böse. Wir hatten ja schon diese Erfahrung mal gemacht. Ja, wir warten etwas Gutes, guti guti, und plötzlich, boom, alles geht in der falschen Richtung und das Böse kam. Und dann sagt er weiter im Vers 27, oder er sagt weiter hier in 26, ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Gleiche Gedanke. In mir kocht es und hört nicht auf. Er war frustriert, er hatte eine innere Unruhe, die mich schlafen ließ. Mich haben überfallen Tage des Elends. Ich gehe schwarz einher. Anscheinend tendierte der Hiob, depressiv zu sein. Doch nicht von der Sonne. Ich stehe auf in der Gemeinde und schreie. Hiob fühlte sich, wie wir hier gerade gelesen haben, schlicht und einfach von Gott im Stich gelassen. Er hatte für die Menschen in Not geweint. Er hatte für die Armen getrauert. Bestimmt auch für die Armen viel gemacht und getan. Er war, ja, ein guter Mann gewesen, könnte man schon sagen, und doch fühlte er sich so einsam, so allein. Nun ist es nicht interessant, dass wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, wir häufig uns bei anderen Menschen umsehen und dann denken, ja, sag mal, warum passiert mir eigentlich dieses Elend? Ja, warum habe ich gerade zu diesem Zeitpunkt mein Leben eine solche schwierige Zeit? Ich bezahle meine Steuern, ich bin ein guter Bürger hier in Deutschland. Ja, ich gehe zur Gemeinde, so wie es sich gehört, jede Woche, jede zweite Woche, egal wo wir uns treffen. Und ich behandle Menschen mit Respekt, nun so gut wie es mir möglich ist. Und ja, ich lese sogar her die Bibel. Fast immer, nicht immer, aber fast immer. Ja, ich tue ja alles, was gut und richtig ist, oder Gott? Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Also, Herr, warum passiert mir dieses Unglück? Warum? Nun, eins sollten wir uns klar machen. Wir sollten uns eine sehr wichtige biblische Lehre bewusst machen. Und diese Lehre lautet, Gott lässt es auf Gerechte und Ungerechte regnen, wie wir Matthäus 5, Vers 45 lesen können. Der Punkt ist, wir alle, egal ob wir glauben, gerecht oder ungerecht zu sein, wir alle sind gleich vor Gott. Jeder von uns ist gleich vor Gott. Und die Umstände, die Ereignisse, die Gott erlaubt in unserem Leben, die Umstände, die in unserem Leben passieren, geschehen immer zu einem gewissen Zweck. Ich glaube nicht an Zufälle, wenn es um Kinder Gottes geht. Jesaja Kapitel 64 und Vers 5 sagt uns, und wir haben hier eigentlich ja eine Beschreibung unserer menschlichen Natur, Jesaja 64 und Vers 5. Aber nun sind wir alle, nicht nur einige, nicht nur die vermeintliche Gerechte, wir alle, egal wer wir sind, ob groß oder klein, dick oder dünn, Frau oder Mann, wir alle sind wie die Unreinen. Und alle unsere Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit, ist wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Da vorne, das ist der geistige Zustand. Ohne Gott, das ist, was wir sind. Die Unreinen, die Befleckten. Als Menschen können wir also nichts vorweisen, was uns einem gerechten Gott empfehlen kann. Gutes kommt nicht zu uns, weil wir ja irgendwie ehrenhafte Christen sind, ja, die Gott mit unserer eigenen Gerechtigkeit ja irgendwie beeindruckt haben. Aber wir sollten auch erwähnen, in Hiobs Fall. In Hiobs Fall sind die Prüfungen auch nicht entstanden, weil Hiob besonders viel Mist gebaut hatte. Ja, wie wir schon gesehen haben, er war kein besonders schlechter Mensch. Der Punkt ist, Gott war dabei, Hiobs Charakter weiterzuentwickeln, weiterzubilden, weiterzuformen. Hiob war kein Mann des schwachen Glaubens. Im Gegenteil. Er war auch kein schönwetter Nachfolger Gottes. Ja, ein Mensch, der nur sagt, ja, ja, Gott, wenn alles gut läuft und sobald etwas schief läuft, nein, nein. Nein, er war kein Mensch des schwachen Glaubens. Er war aus sozialer Sicht ein recht guter Mensch, ein aufrichtiger Mensch. Und wir finden eine Bestätigung dieser Behauptung in Hiob Kapitel 1 und in Vers 1, wo es heißt, es war ein Mann im Lande Uz und der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Diese Beschreibung, die ich hier gerade jetzt vorgelesen habe, ist keine Selbsteinschätzung eines selbstgerechten Mannes. Nein, Gott sah Hiob als einen Mann, der Gott fürchtete. Hiobs Herz mutierte sozusagen. Und die Geschichte des Hiobs ist sicherlich eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Und der Grund dafür, meine ich, ist ganz einfach, dass wir uns alle mit seiner Geschichte irgendwie doch identifizieren können. Deine mehr, deine weniger, aber wir alle, ohne Ausnahmen, haben ein bisschen Hiob doch in uns, wenn wir ehrlich sind. Gott führte Hiob weiter auf einen Streifzug durch die Schöpfung, indem er darauf hinwies, wie er für die Tiere sorgte, wie er die Wolken, den Blitz und den Regen, alles in der ganzen Schöpfung kontrollierte. Gott führte sozusagen Hiob zu seiner Schule und er gab ihm Unterricht in seiner Souveränität. Aber Gott war noch nicht ganz fertig mit seiner Lektion über Hiobs eingeschränktes Wissen und Gottes unendliche Macht und Vorsorge für all seine Schöpfung. Und nachdem Gott nochmals gesprochen hatte, sagte Hiob in Kapitel 42, in den Versen 2 bis 6, und Hiob fing hier an, gewisse Dinge über Gott, über seine Wesensart, über den Plan Gottes besser zu verstehen. Und in Hiob 42 machte er die folgende Schlussfolgerung. Ich erkenne, sagte Hiob zu Gott, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, also Einsicht, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ja, hatte Durst, könnte man sagen, nach dem Wille Gottes. Lehre mich, Gott, was der Weg sein soll. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge, mein geistiges Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. In Kapitel 42, der entscheidende Moment in Hiobs Leben. Zum ersten Mal, seit sein Leben anfing, aus den Fugen zu geraten, bekam Hiob hier eine Vision. Und zwar eine Vision der ehrfurchterregenden Macht und Autorität Gottes. Hiob sagte hier, das ist gerade gelesen, bestimmt sprach ich von Sachen, die ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich zu verstehen. Hiobs neu gefundenes Verständnis von Gottes Herrlichkeit veränderte sein Leben. Die Frage an uns ist die folgende. Was war eigentlich das Problem des Hiobs gewesen? Die Antwort lautet, Hiob beurteilte alles, was ihm passiert war, durch sein eigenes Verständnis. Und er hatte vergessen, dass Gottes Wege anders sind als unsere. Er hatte es aus physischer Sicht gesehen. Aus einer sehr limitierten Perspektive hat er sein Leben verstanden und gesehen. Aber Gottes Wege sind viel höher als unsere. Ja, Freunde, harte Zeiten werden für uns alle kommen. Harte Zeiten sind für viele von uns schon gekommen. Und manchmal werden wir erschüttert durch die Ereignisse, die wir erleben in unserem Leben. Warum? Nun, weil wir den Zweck der Prüfungen in unserem Leben durch unser Verständnis gemessen haben, unser limitiertes Verständnis gemessen haben, anstatt zu erkennen, dass Gott für alles, was uns geschieht in diesem Leben, einen Sinn und einen bestimmten Grund hat. Also, was sollten wir tun? Schlicht und einfach, wir sollten aufhören, das Warum dessen, was uns passiert, zu erforschen und lieber uns auf das Wer in unseren Erfahrungen konzentrieren. Und dieses Wer ist Gott. Und Gott liebt uns so sehr, wie wir schon gehört haben von Gary, dass er sogar bereit gewesen ist, seinen einzigen Sohn zu uns zu schicken, sodass er für unsere Sünden sterben konnte. Für die Sünden der Welt, für eure Sünden, so natürlich auch für meine Sünden. Nun, ich meine, das, was viele heute in der Gemeinschaft Christi tun, ist die Kategorisierung oder die Klassifizierung von alles, was in ihrem Leben geschieht. Was meine ich dabei? Ja, es gibt zwei Kasten. Alles Gute kommt in der Gotteskiste. Gut, gut, Gott, Gott, schlecht, 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 gut. Satan, Satan, Satan. Gut, Gott, schlecht, Satan. Ja? Irgendwo mental. Ja? Mental machen wir diese Separation, irgendwie diese Kategorisierung, diese Klassifizierung. Wenn es gut ist, muss es ja automatisch ganz bestimmt von Gott sein. Wenn es schlecht ist, ist es ganz bestimmt immer von Satan. Ja? Schlicht und einfach. Nun, okay. Könnte ich dir sagen jetzt, wir sollten die Pläne des Feindes nie abtun. Wir wissen, dass Satan ein Feind ist. Und die Bibel beschreibt ja auch Satan als einen brüllenden Löwen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein Löwe, der Opfer sucht, keine Frage. Und er möchte sie auch verschlingen. Satan ist der Zerstörer. Das stimmt schon. Was wir aber gelegentlich vergessen, ist Folgendes. Satan kann nicht einen Zentimeter in unserem Leben sich bewegen, ohne zuerst die Erlaubnis Gottes zu erhalten. Es gibt keine zwei gleichmächtige Wesen im Universum, irgendwo in der Ecke des Universums, die in einem kosmischen Boxkampf beteiligt sind, um zu sehen, wer den Titel gewinnt. Gott gegen Satan, Klitschko gegen, ja, egal wer das ist, bum, 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 da prügeln sich die zwei große Wesen des Universums, Gott und Satan, und jeden Tag, ja, prügeln sie sich, und manchmal gewinnt Gott, manchmal gewinnt Satan. Wir sind nicht hier in einem kosmischen Kampf beteiligt. Es gibt nur einen allmächtigen Gott. Es gibt nur einen allmächtigen Gott. Und entweder erlaubt er Satan, uns zu prüfen, oder er streitet seine Bitte ab, uns wie Weizen zu sieben. Und wenn Gott es Satan erlaubt, uns zu prüfen, dann können wir sicher sein, dann ist es, weil Gott uns letztendlich zu sich ziehen möchte, weil er uns im Glauben wachsen sehen möchte und weil er möchte, dass wir uns als verwundbare Schafe ganz, ganz fest an das Kreuz festklammern. Wir alle brauchen eine Gottesvision. Eine Gottesvision, eine Vision der Majestät Gottes, der Autorität Gottes, eine Vision seines Willens, eine Vision seiner Fürsorge und ja auch eine Vision seiner Gerechtigkeit. Und diese Gottesvision, von der ich spreche, ist die einzige Vision, die uns durch die schwierigsten Erfahrungen in unser Leben tragen kann. Ja, die anderen Visionen, Visionen des Reichtums oder des Erfolgs oder des Glücks, das sind alles nur Strohhäuser. Das sind alles nur vorübergehende, temporäre Dinge, die durch das Feuer unserer Prüfungen konsumiert und letztendlich auch vernichtet werden. Ja, sie werden nicht standhalten. Aber wenn wir Gott für das erkennen, was er ist, dann wird auch unser Leben durchdrungen werden durch den wahren Frieden, der nur Gott uns geben kann. Und durch den vollkommenen Vertrauen in Jesus Christus. Die gute Botschaft lautet, absolut nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die so wunderbar in Jesus Christus offenbart worden ist. Das ist die kristallklare Vision, die wir heute, die Menschheit so dringend nötig hat. Ja, Menschen werden fortsetzen, ihre Träume von Größe, Ruhm, Leistung und Beifall zu verfolgen. Werden sie nach wie vor machen. Aber diese physischen Visionen werden uns und diese Menschen niemals und nimmer zufriedenstellen. Und wenn harte Zeiten kommen, ich meine jetzt wirklich harte Zeiten kommen, dann werden lobende Presseausschnitte oder Titel oder Leistungsbeweise irgendeiner Art es einfach nicht packen. Ja, da können wir einen großen Mercedes 500er fahren, ja, oder ein Flugzeug haben, egal was es ist, ja, das wird uns nicht weiterbringen. Der einzige Trost, das einzige überhaupt, das uns erhalten und tragen wird, wenn wir unten durch sind, wenn wir ganz tief gekommen sind im Keller, ist eine kristallklare Vision der Herrschaft und der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Die einzige Vision, die uns ermöglichen wird, unser Leben zum vollsten zu genießen, und zwar im vollständigen Vertrauen Jesus Christus, ist diese Vision seiner Großartigkeit und seiner Barmherzigkeit. Nun, lass uns jetzt diese Gottesvision in der Umsetzung ein bisschen weiter definieren. Als Michelangelo, der große italienische Künstler, in 1507 von Papst Julius II. Beauftragt wurde, die Decke der Sixtinischen Kapelle zu malen, da man nicht gleich einfach seinen Pinsel und Finger an zu malen, ja, nein, so schnell ging das nicht. Er erarbeitete monatelang über Hunderten von Skizzen, Farben, Pläne und Themen, ehe er überhaupt anfing, ein Gerüst aufzustellen. Das war alles noch in der Planung. Michelangelo malte auf dem Rücken liegen, wie wir wissen, von 1508 bis 1512. Und er arbeitete sehr sorgfältig an jedem Detail dieses Bildes, bis die Kapelle vervollständigt wurde. Nun, man sagt, dass eines Tages, als Michelangelo in einer obskuren Ecke der Kapelle arbeitete, und er war gerade dabei, ein Detail sich anzugucken, dass er plötzlich unzufrieden wurde mit diesem Detail, mit seiner Arbeit. Und er war so frustriert sogar, dass er beschloss, das auszulöschen, was er gemalt hatte, und neu anzufangen. Ja, stell dir mal vor, er war schon ziemlich weit gewesen im Bild, hat das gemalt, hat sich das angeschaut und gesagt, das gefällt mir nicht, jetzt muss ich wieder von neu anfangen. Das war Michelangelo. Er war beschlossen, das alles wieder neu zu beginnen. Und einer der Mitarbeiter, der sich damals in der Kapelle befand, kam zu dem großen Meister und sagte, Herr Michelangelo, sagen Sie mal, warum kümmern Sie sich eigentlich über dieses kleine Detail? Das wird ja keiner sehen und keiner wird jemals wissen, dass Sie damit nicht zufrieden gewesen sind. Lassen Sie es doch einfach stehen. Es wird ja keiner sehen. Was war die Antwort von Michelangelo? Er sagte zu diesem Mann, der es gut gemeint hatte, das Problem ist, ich werde es wissen. Ich werde es wissen. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, es war das große Bild, das Michelangelo die Ausdauer, das Stehvermögen und auch die notwendige Vision gab, die Details in der Arbeit mit einer solchen Entschlossenheit und Hingabe zu vervollständigen. Er hatte stets ein Bild im Auge und hat dieses Bild nicht verloren, hat sich dran festgehalten, hat nicht aufgegeben, hat sich an das Bild festgehalten. Und Freunde, genauso gab Jesus, als er sich vorbereitete, seine Jünger zu verlassen, um zu Rechten des Vaters hinaufzusteigen, eine Vision. Er gab den Jüngern auch eine Vision. Eine Vision, die viel mehr war als nur Details. Es war das große Bild. Es war eine wunderbare Gottesvision. Und Jesus sagte seinen Anhängern in Matthäus 28 und in den Versen 18 bis 20, Verse, die wir alle sehr gut kennen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ein sehr ermutigender Satz. Ich freue mich, dass dieser Satz auch hier drinnen ist. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung, auf die wir sicher sein können. Nun, Jesus teilte den Jüngern hier nicht mit, wie die Gebäude zum Beispiel zu bauen sind, in denen sie sich eines Tages treffen würden. Er hätte das machen können. Er hätte sagen können, so jedes Gebäude muss drei Ebenen haben. Ihr müsst einen besonderen Saal haben für Gottesdienste. Eine Küche müsst ihr haben. Er hätte es theoretisch machen können. Er bestand auch nicht darauf, eine besondere Art von Musik oder Gottesdienstabläufe zu bestimmen. Er hätte es machen können, er hätte sagen können, wie wir es normalerweise machen, ich sage nicht, dass es falsch ist, aber drei Lieder, Öffnungsgebet, hinsetzen, zwei Lieder, wieder aufstehen. Ja. Er hätte das alles, ja, hätte das alles dokumentieren können für uns. Er hat das nicht gemacht. Und es gab viele andere Details, die Jesus Christus an den Jüngern hätte vorgeben können, als er zum letzten Mal bei ihnen auf der Erde weilte. Aber was tat Jesus stattdessen? Stattdessen pflanzte Jesus ein großes Bild in den Herzen der Menschen, in den Herzen seiner Jünger. Er pflanzte ein großes Bild, eine Gottesvision, dass alle Völker dieser Erde, dass alle Menschen dieser Erde seine Jünger würden. Und Freunde, dieses große Bild, von dem Jesus sprach, diese Gottesvision in uns ist entscheidend, wenn wir wirklich auf diesem Planeten auch unseren Zeichen für das Königreich setzen möchten und setzen wollen. Wenn diese Vision nicht in uns lebt, dann können wir auch nicht effektiv den Auftrag erfüllen, der uns gegeben worden ist. Verstehen wir es bitte nicht falsch. Nicht, dass die Details unwichtig sind. Ja, sie sind sehr wichtig, vergessen wir nicht. Jesus nahm sich während der 3 Jahre, die er mit den Jüngern erlebte, Zeit, um sie auch in den Details des Glaubens zu unterrichten. Die Einzelheiten, die einen großen Unterschied machen in einer dynamischen, in einer lebendigen Beziehung zum Vater. Er brachte den Jüngern bei, zum Beispiel, wie man betet. Er brachte ihnen bei, was bei Gott wirklich wichtig ist. Und durch die Art, wie Jesus Christus lebte, zeigte er den Jüngern, wie man auch ein wahrer Diener sein kann. Was wahre Dienerschaft bedeutet. Also Details sind wichtig, keine Frage. Aber die Fokussierung auf Details, ohne eine übergeordnete Gottesvision zu haben, bringt uns nicht die Motivation, die wir brauchen, um unsere Arbeit effektiv zu verrichten. Wenn wir das große Bild vor Augen verlieren, dann wird auch die Motivation uns fehlen. In seinem Brief an die Kirche in Kolossea gab der Apostel Paulus der Gemeinde dort eine wunderbare Gottesvision. Paulus ließ die Kolosser wissen, dass er für nichts weniger betete, als dass sie, die Kolosser, das volle Wissen Gottes Willen besäßen und dass sie durch die Macht des allmächtigen Gottes selber ermächtigt würden. Paulus fing nicht an, indem er die Details dessen hervorkramte, was er ihnen später mitteilen würde. Nein, er malte ein sehr großes, ein sehr breites Bild von seinen Hoffnungen, von seinen Träumen und von seinen Gebeten. Es war eine wunderbare Gottesvision. Gehen wir zum Kolosserbrief. Werfen wir einen Blick auf Kolosser 1 und die Verse 1 bis 14. Kolosser Kapitel 1 und die Verse 1 bis 14. Dort schrieb Paulus folgendes, Kolosser 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen Kolosser, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr gelernt von dem Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das war das Gebet des Paulus. Lesen wir weiter, Vers 10. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden, sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der heiligen Licht. Er hat uns errichtet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Nun, was ist das große Bild, welches Paulus hier den Brüdern und den Schwestern in Kolossea mitteilen wollte? Er wollte, wir haben es gerade gelesen, dass die Kolosser die Fülle des allmächtigen Gottes erfahren sollten. Und diese Fülle Gottes kommt dadurch, dass man so lebt, wie es Paulus hier in den ersten 14 Verse des Kolosserbriefes auslegte. Und wenn wir uns diesen Teil des Kolosserbriefes ansehen, was finden wir? Wir finden eine Gottesvision von Wachstum, das durch Dankbarkeit fließt. Das große Bild, das Paulus für die Christen in Kolossea malte und für euch und für mich, ist der Wirklichkeit einer Münze sehr ähnlich. Ist eine Münze Kopf oder Zahl? Ist eine Münze Kopf oder Zahl? Ihr wisst es genauso wie ich, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Es ist beides. Es ist beides natürlich. Eine Münze mit nur Köpfe oder mit nur Zahlen ist keine echte Münze, sondern eine Münze mit beiden Seiten ist erst komplett. Und so ist es auch mit dem großen Gottesbild, das Paulus hier für uns malte. Ohne Dankbarkeit und ohne Wachstum können und werden wir niemals die Fülle Christi erleben können. Werfen wir einen Blick nochmals auf das, worüber ich rede. In den Versen 1 bis 14 hier in Kolosser Kapitel 1 zeigt uns Paulus das große Bild der Dankbarkeit und auch das große Bild des Wachstums. Und diese großen Bilder sind die hauptbestimmende Elemente oder die hauptbestimmende Eigenschaften oder Faktoren, durch die wir als Christen einen erfüllenden und stärkenden Gang mit Gott haben können, der das Leben eines jeden Menschen um uns herum positiv berühren kann. Die große Gottesvision der Dankbarkeit ist der Anfang unseres Gangs mit Gott. Es ist die Dankbarkeit, die es uns ermöglicht, eine gesegnete Beziehung zum himmlischen Vater und natürlich auch zu der Familie des Vaters zu haben. Wir alle, meine ich, haben es schon mal erfahren. Es gibt manchmal in unserem Leben Beziehungsstörungen oder Beziehungsprobleme, die wir untereinander haben, sogar als Christen. Beziehungsstörungen oder Beziehungssituationen, die uns in der Tiefe der Verzweiflung manchmal schleudern können. Wir erfahren diese Wirklichkeit jeden Tag. Ja, ob im Büro, ja, ob im Alltag, egal wo wir sind, Linda in der Schule, ich weiß es nicht. Ja, wir alle haben unsere Beziehungsstörungen, unsere Probleme gelegentlich. Jeden Tag erfahren wir diese Wirklichkeit. Und wenn wir Probleme haben, was ist es eigentlich, was uns diese Probleme bereitet? Dieses S, was ist es, was uns Probleme bereitet? Ja, und dieses S, meine ich, hat viele Gesichter. Wir können es nennen, was immer wir möchten, was immer wir wollen. Das, wie ich schon sagte, dieses S viele Gesichter hat. Es zeigt sich auch auf vielerlei Art und Weise, dieses S. Aber im Grunde genommen ist dieses zerstörende S die Sünde. die Sünde. Aber die gute Nachricht ist folgende. Gott hat uns einen Weg aufgezeigt, wie unsere Sünden vergeben werden können. Wir können und wir haben hoffentlich auch ein neues Leben bekommen. Und der einzige Grund dafür, dass Jesus Christus zur Erde kam und 33 Jahre unter uns lebte, war, um uns mit Gott wieder zu vereinen. Um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Jesus erklärte uns diesen Auftrag, zum Beispiel Markus Evangelium, Markus 10, Vers 45, ich zitiere einfach die Bibelstellen, wo er sagte, denn auch der Menschensohn, über seinen Auftrag, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Er ist nicht gekommen als der große Pascha, als der größte Herrscher aller Welt, des Universums. Kommt, Dienst, kommt, schmeißt doch nieder, ich bin der große Pascha. Nein, er ist gekommen, um zu dienen. Im Lukas-Evangelium sagte Jesus, Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen. Zu suchen, Aktivität, man muss was tun, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, ich möchte jetzt nicht nachschlagen, aber wir erinnern uns an dieses Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Im Evangelium des Johannes sprach Jesus zu Thomas, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg. Es gibt keine zwei oder drei Wege. Es gibt keinen Buddha. Es gibt keinen, egal was es ist. Es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Noch ehe Jesus überhaupt geboren wurde, veranlasste Gottes Liebe für uns, einen perfekten Plan vorzubereiten, damit uns vergeben werden konnte. Und es war auch Gottes vollkommene, Gottes perfekte Liebe für uns, seine Gottesvision, die Jesus Christus zum Kreuz führte. Das war ein Teil seiner Vision. Und dem Kreuz voraus sogar war es Gottes vollkommene Liebe für uns, seine Gottesvision, die Jesus dazu führte, den Himmel zu verlassen und zur Erde zu kommen. Ihr seht, es gibt unheimlich viel, worüber wir zutiefst dankbar sein sollten. Durch Jesus wurden unsere Sünden vergeben. Und wir haben jetzt alle die Gelegenheit bekommen. Ja, egal, was wir mal in der Vergangenheit gemacht haben, wir alle haben jetzt die Gelegenheit bekommen, eine sinnvolle, eine relevante, eine lebensverändernde Beziehung zu dem Gott des Universums zu haben, der uns so sehr liebt. Und diese Dankbarkeit, die wir hoffentlich alle spüren, sollte auch unseren Brüdern und unseren Schwestern im Glauben ausgedrückt werden. Diejenigen, die mit uns diesen Weg zusammengewandelt haben. Wie Paulus der Gemeinde sagte in Kolosser, in den Versen 3 bis 4, Kolosser Kapitel 1, Vers 3 und 4, lesen wir es nochmals. Wir danken Gott, sagte Paulus zu der Kolosser Gemeinde. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von euren Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ist das nicht ein wunderbares Kompliment? Na, wie wäre es? Lass uns mal in den Schuh jeder Kolossergemeinde hineinversetzen. Wäre es nicht schön, wenn Paulus von der Bonner Gemeinde Folgendes sagen könnte? Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir vor euch beten, ihr Bonner Gemeinde. Da wir gehört haben von eurem Glauben, dass ihr nicht aufgibt, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr weitermacht. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Fast beschämend manchmal, oder? Fast beschämend manchmal, wenn man diesen Satz liest. Aber das ist, was Paulus wollte von der Kolosser Gemeinde oder gebetet hatte für die Kolosser Gemeinde. Er war auch dankbar dafür, dass die Kolosser anscheinend diese Liebe hatten und diesen Glauben hatten. Wisst ihr was? Dankbarkeit gegenüber unseren Brüdern und Schwestern auszudrücken, ist heute in vielen Gemeinden fast eine verlorene Kunst geworden, wenn man das so ausdrücken darf. Menschen, und ich sage wir Menschen, ja, ich sage nicht du oder ich, sondern wir Menschen sind alle leider sehr schnell dabei, unsere Enttäuschung ineinander auszudrücken. Wenn jemand uns was antut, vermeintlich uns was antut, ja, was tun wir dann normalerweise? Ja, unsere menschliche Reaktion ist, mit dem möchte ich weniger zu tun haben. Wir sind alle schnell dabei, einander den Rücken zu kehren, wenn wir enttäuscht werden. Und wir sind sehr geschickt beim Entschluss, was mit Menschen um uns herum falsch ist. Ich und ihr alle könntet bestimmt auflisten, was mit unserem Nachbar falsch ist, was mit unserem Mitarbeiter falsch ist, was mit einem Freund oder Freundin, Ehemann, Ehefrau, Kind, Vater, Mutter, egal was. Ja. Wir alle haben unsere Bild und wir könnten schnell auflisten, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Da sind wir alle sehr gut daran, das zu machen. Sehr gut daran. Sehr geschickt sind wir. Aber auf der anderen Seite, wir sind so langsam, wenn es darum geht, jemanden einfach auf die Schulter zu klopfen. Einfach auf die Schulter zu klopfen, um ihn wissen zu lassen, welch ein Segen er oder sie für den Leib Christi ist. Wann war das letzte Mal? Theoretische Frage, ich brauche die Frage nicht zu beantworten. Wann haben wir das letzte Mal das gemacht? Einfach mal zu einem Bruder, zu einem Schwester im Glauben hinzugehen und sagen, Manfred, Alois, es ist schön, dass du da bist. Was will die Person glauben? Entweder, dass du verrückt bist, Ja, oder dass irgendwas mit dir nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Ja, oder dass du sehr krank aussiehst oder irgendetwas. Aber wäre das nicht schön, wenn einfach, ja, man das tun könnte, man geht einfach zu jemandem hin und sagt, weißt du, schön, dass du da bist. Ohne etwas anderes zu sagen. Das würde irgendwie was ganz Neues sein, glaube ich. Ist es falsch, sowas zu machen? Ich denke nicht. Das wäre schön. Vom Anfang an nahm Paulus die Kolosser-Gemeinde an. Er nahm sie an, indem er sie wissen ließ, dass sie wegen ihres Glaubens an Jesus und ihrer Liebe für die Heiligen der Fokus seiner Gebete waren. Er wollte das verstärken, dass sie weitermachen in diesem Sinne. Und ich meine, uns mangelt irgendwie heutzutage an dieses christliche Merkmal, diese Dankbarkeit, die wir für Gott, aber auch für einander zeigen sollten. Und diese Tatsache macht die Gemeinde, ich meine Gemeinde im breitesten Sinne, schwächer, sicherlich nicht stärker. Es genügt nicht nur, Probleme auszuloten. Wisst ihr, es gibt viele Menschen heutzutage, die eifrig sind, ja, auf alle Probleme hinzuweisen, die über die Jahre hinweg im Leib Christi oder im Christentum oder in der weltweiten Kirche Gottes geschehen sind. Es gibt genug Leute, die diese Probleme finden können, die Dinge, die wir nicht richtig machen, die Dinge, die wir falsch machen und so weiter. Und ein Hauptgrund, warum wir darin so geschickt sind, einander auseinanderzunehmen oder zu zerstören, ist, weil es uns an einem Hauptbestandteil mangelt, der in der frühen Kirche von Kolosser wirklich herausragend war. Und Paulus erwähnte diesen Bestandteil in den Versen 5 bis 6, hier in Kapitel 1, wo er sagte, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Und Paulus spricht hier von einer Zukunftsperspektive. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Die Gläubigen in Kolossae waren vorausschauend. Ja, sie hatten ihre Blicke ganz fest auf die Zukunft gewandt, die Gott ihnen versprochen hatte. Die Christen in Kolossae wurden wegen ihrer Hoffnung in die Zukunft ermächtigt und auch motiviert, einen gottorientierten Lebensstil zu leben. Und ich meine, einige Christen unter uns heute und auch in der weltweiten Kirche Gottes haben ihre Ziele vielleicht viel zu fest in der Gegenwart verankert. Das jetzt. Besonders, nachdem wir den neuen Bund besser verstanden haben, interessanterweise. Ja, wir wollen Gottes Verheißungen, sicher, aber wir wollen sie jetzt, sofort, warten oder es schwierig haben in unserem Leben. Nein, es muss alles jetzt, sofort und natürlich einfach sein. Natürlich einfach sein. Und das ist der Weg der Welt. Das ist einfach, wie die Welt denkt. Aber Freunde, wenn ein Volk sich mehr auf die Gegenwart konzentriert, als auf die Hoffnung in die Zukunft, dann werden sie durchweg und ununterbrochen immer wieder ihre eigenen Vorteile suchen. So ist einfach nur die menschliche Natur. Solange wir uns aber auf die Gottesvision konzentrieren, auf die Vollkommenheit des Königreiches, das noch auf uns zukommen wird, können wir uns selber beiseite stellen und motiviert werden, die Art von Liebe für andere Christen zu zeigen, für die Paulus in seinem Brief die Kolossergläubigen lobte. Aber nochmal, wenn wir den Blick der Hoffnung verlieren, wenn wir nur den Alltag sehen, unsere kleinen Probleme, das ist ein einziges, was wir sehen, und wir das große Bild Gottes verlieren, wenn wir sehr, sehr schnell Schwierigkeiten kommen. Sehr, sehr schnell. Nun, die Hoffnung, von der Paulus sprach, ist eine einzigartige Einstellung der Erwartung, die alles durchdringt. Alles, was ein Mensch denkt und alles, was ein Mensch tut. Das griechische Wort für Hoffnung, das Paulus hier verwendet in diesem Abschnitt, ist das griechische Wort Elpida. Elpida. Das ist nicht so bedeutend, dass ihr es jetzt aufschreibt, aber das Wort bedeutet, und das ist schon bemerkenswert, das Wort bedeutet eine erwartete und ersehnte gute Hoffnung. Eine positive Erwartung oder Aussicht. Ja, und wir können uns hier vielleicht die Frage stellen, haben wir auch dieses Elpida? Eine positive Erwartung, eine positive Hoffnung, die uns motiviert, die uns treibt. Das große Bild, haben wir das vor Augen? Oder sind wir noch im Alltag stecken geblieben irgendwo? Das bedeutet auch ein hoffnungsvolles Vertrauen in eine vertrauenswürdige Person. Es bedeutet auch die Erwartung einer göttlich bereitgestellten Zukunft. Und es bedeutet eine christliche Einstellung des geduldigen Wartens in Erwartung von etwas Gutes. Elpida. Es ist diese Hoffnung, diese Gottesvision, die es uns ermöglicht und auch motiviert, andere Geschwister im Glauben zu lieben, auch wenn sie sich nicht immer besonders heilig benehmen. Ja, wir können alle Menschen lieben, die immer lieb und brav zu uns sind. Aber was, wenn wir Probleme haben untereinander vielleicht, haben wir auch dieses Elpida. Es ist diese Hoffnung, die uns veranlasst, Gott zu loben und zu preisen, auch wenn unsere Welt aus den Nähten gerät, aus den Nähten fällt. Ja, es ist Hoffnung, die uns eine Gottesvision eines helleren Tages, eines besseren Tages gibt. Hoffnung, nicht Unmittelbarkeit, nicht das Jetzt. Hoffnung, nicht das, was gegenwärtig passiert. Hoffnung, nicht die Vergangenheit. Hoffnung, schaut nicht zurück. Oh, wie schön das mal war. Vergessen wir Hiob nicht. Das war damals so schön. Nein, Hoffnung, zieht vorwärts. Schaut vorwärts. Was sein wird. Hoffnung, nicht die Vergangenheit. Hoffnung, diese Hoffnung hat Augen zu sehen, was physische Augen nicht sehen können. Aber es gibt eine zweite Seite des großen Bildes, die der Vision, die Paulus mit den Gläubigen in Kolosse erteilte. Ich habe diese zweite Seite schon vorher erwähnt. Es ist das große Bild des Wachstums in den Versen 9 bis 14. Paulus wollte, dass die Gläubigen in Kolosse den Willen Gottes für ihr Leben, für ihre Gemeinde, für ihre Stadt und sogar auch für die ganze Welt erkennen. Und es schadet uns nicht, nochmals diesen Abschnitt zu lesen. Kolosser 1, Vers 9 bis 14. Ich möchte die Betonung jetzt auf was anderes legen, aber lesen wir es nochmals. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab. Ich lese Kolosser 1, Vers 9 bis 14. Wenn wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet. Ganz wichtiges Wort hier, erfüllt. Das kommt hier gleich. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Vers 12 lesen wir weiter. Mit Freuden sagt, dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ja, Paulus betet hier einen Dank der Kirche. Aber er betete auch, dass die Kolosser Gemeinde erfüllt werden sollte vom Wissen des Willens Gottes. Vom Wissen des Willens Gottes. Paulus sagte, dass er Gott bat, den Kolossern mit seinem Willen zu erfüllen. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und das Wort, was er hier benutzt dafür, ist das griechische Wort Klerotete. Klerotete. Und das griechische Wort bedeutet vollständig füllen, voll zu werden, gefüllt mit zur Vollendung zu bringen. Und wir alle reden häufig darüber, Gottes Willen in einer besonderen Situation oder in einer besonderen Entscheidung in unserem Leben, die wir in unser Leben treffen müssen, zu erkennen. Wir bitten Gott, ja Gott, ich habe jetzt gewisse Pläne, zeige mir bitte, ja, was meine Entscheidung hier sein sollte. Aber Paulus wollte für die Gläubigen in Kolossae viel mehr als nur das, als nur ja, Gottes Wille in einer Entscheidung zu wissen. Er wollte, dass sie bis zum Rand mit aller geistigen Weisheit und mit dem tiefsten Verständnis gefüllt werden sollte. Das war seine Bitte. Nicht nur für eine einmalige Angelegenheit, sondern für ihr ganzes Leben, ständig. Nun, warum würde Paulus für die Männer und die Frauen von Kolossae ein solches Gebet wünschen oder sprechen? War es vielleicht, weil es einige Menschen gab, die nicht bekehrte Mitglieder der Gemeinde in Kolossae waren, die behaupteten vielleicht überlegen zu sein in Weisheit und Paulus wollte, dass die echten Christen besser dastehen als sie? Oder war es vielleicht, weil Paulus wollte, dass die Geschwister in Kolossae Erkenntnisgurus werden sollten? Ja, Leute mit Doktortitel und nicht, dass Doktortitel falsch sind. Ja, versteht es nicht falsch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Ich glaube nicht. Wir können sehen, warum Paulus dieses Gebet für die Gläubigen in den Versen 10 bis 14 betete. In diesen Versen führt nämlich der Apostel die Merkmale auf, die Eigenschaften auf, die im Leben der Christen fließen, die erfüllt sind vom Wissen von Gottes Willen und durch seine Macht ermächtigt sind. Und das war der Grund, weshalb Paulus dieses Gebet der Gemeinde wünschte. Mit dem Wissen von Gottes Willen erfüllt zu sein, führt nämlich zu einigen sehr bestimmten Handlungen unsererseits. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Wissen von Gottes Willen erfüllt sind, wirklich erfüllt sind, dann führen wir ein Leben, das Christus würdig ist. Ja, das hört sich ja schlicht und einfach an. Und irgendjemand könnte jetzt vielleicht zu mir kommen und sagen, ja, irgendwie ist diese Aussage ein bisschen subjektiv, nicht wahr, Santiago, sehr ätherisch irgendwo. Ja, was bedeutet es schon, sag mal, ein Leben zu führen, das ja Jesus Christus würdig ist? Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wenn wir jetzt eine Gemeindebogen ausfüllen sollten, ja, dann würden wir sehr wahrscheinlich unterschiedliche Antworten auf diese Frage bekommen. Ich bin sehr froh, dass Gott klüger ist, als wir es sind und dass er unsere Ungewissheit mit den Antworten schon voraussah. Hier in Vers 10 sagt er uns die Antwort, gibt uns die Antwort. Werfen wir mal nochmals einen Blick auf Kolosser 1, Vers 10. Er sagt, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in Erkenntnis Gottes. Also, Schlussfolgerung, ein Leben zu führen, das Christus würdig ist, bedeutet, dass wir Gott auf jede Weise gefallen, Früchte in jeder guter Arbeit tragen und weiterhin im Wissen unseres Schöpfers wachsen. Das, Freunde, deckt ziemlich alles. Ganz konkret, was bedeutet das? Ganz konkret, Gott möchte nicht nur einen Teil von uns. Er möchte uns ganz. Er will unseren Samstag, wo wir hier sind, genauso wie er unseren Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter haben möchte. Er will unseren Gang bei der Arbeit, genauso viel wie er unseren Gang in der Schule haben möchte oder unsere Anbetung in der Gemeinde. Er möchte uns ganz. Gott will jeden Teil von uns. Jeden Teil von uns. Und wenn wir bereit sind, jede Ecke unseres Herzens, ihm zu ergeben, Gott zu ergeben, dann werden wir ein Leben führen, das Jesus Christus würdig ist. Paulus endete diesen Abschnitt, indem er in den Versen 11 bis 12 sagte, und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater. Paulus wollte, dass die Gläubigen ihr Wissen von Gottes Willen vervollständigen, ja, aber er betete auch, dass die Kolosser mit aller Kraft, die Gottes herrliche Macht gewährt, gestärkt würden. Und ein Leben, das durch Gottes Macht gezeichnet ist, wird durch bestimmte Merkmale oder Eigenschaften charakterisiert. Ebenso wie ein Leben, das vom Wissen und vom Verstehen Gottes von bestimmten Merkmalen oder Eigenschaften gekennzeichnet ist. Und Paulus sagte, dass das Wirken von Gottes Macht in unserem Leben, lesen wir es, uns große Ausdauer, Geduld und ununterbrochene freudige Dankbarkeit an Gott zuteil kommen lässt. Gehen wir aber jetzt einen Schritt weiter. Hatte ich mal von Helen Keller gehört. Helen Keller, eine sehr berühmte Person eigentlich in der Geschichte. Helen Keller war wahrscheinlich, glaube ich, kann das sagen, einer der bekanntesten blinden Menschen, die jemals gelebt haben. Und sie fragte einmal, oder sie stellte einmal diese Frage. Die Frage war, was wäre schlimmer, als blind geboren zu werden? Vergessen wir nicht, sie war blind. Was wäre schlimmer, als blind geboren zu werden? Und sie antwortete die eigene Frage und sie sagte, es gibt nichts Schlimmeres, als sehen zu können ohne Vision. Als sehen zu können, physisch sehen zu können, ohne Vision. Oder ich würde sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als sehen zu können, ohne eine Gottesvision in unserem Leben zu haben. Ohne eine Gottesvision in unserem Leben zu haben. Im letzten Teil meiner heutigen Botschaft möchte ich gerne unsere Aufmerksamkeit auf drei Fragen richten. Wir haben bislang über eine Gottesvision geredet und davon geredet, das große Bild im Auge zu halten. Hier nun die drei Fragen. Erstens, was bedeutet es, eine Gottesvision zu haben? Zweitens, wie bekommt man von Gott eine Vision? Und drittens, und wenn Gott uns seine Vision gibt, was dann? Ich wiederhole. Erstens, was bedeutet es, eine Gottesvision zu haben? Zweitens, wie bekommt man von Gott eine Vision? Und drittens, ja okay, und wenn Gott uns seine Vision gibt, was dann? In der Bibel steht, in Sprüche Salomos, im Kapitel 29 und Vers 18, wo keine Offenbarung ist oder wo keine Vision ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wo sehen, der auf die Weisung achtet? Das war Sprüche 29 und Vers 18. Nun, das Wort Vision wird auf verschiedene Weise übersetzt, in unterschiedliche Bibelübersetzungen. Das hebräische Wort lautet grundsätzlich Vision, Orakel oder göttliche Kommunikation. Vision gleich göttliche Kommunikation. Also eine Gottesvision. Was übrigens darauf hindeutet, dass der Gegenstand, das heißt die Vision selbst, etwas anderes sein wird, als das, was uns selber unmittelbar greifbar ist. Gehen wir kurz zu einem Beispiel im Alten Testament. Ich möchte diesen Punkt ein bisschen illustrieren. Das ist ein Beispiel im Alten Testament. Königin Esther war sicherlich eine der prominentesten Frauen der ganzen Bibel. Ja, wir alle kennen die Geschichte. Esther, Buch dieses Namens. Und Gott nutzte Esther, um sein Volk von den üblen Plänen Hamanns zu bewahren damals. Und Haman, erinnern wir uns, war ein mächtiger Würdenträger in Babylon. Und er hatte etwas gegen die Juden. Er wollte alle Juden im Persischen Reich töten lassen. Und obwohl viele Christen den Namen Esther sehr gut kennen, oder erkennen, erkennen weniger Leute oder weniger Christen den Namen Mordecai. Ja, Mordecai war der ältere Cousin Esther, er war der Vetter von Esther. Und er hatte sie aufgezogen, weil sie eine Weise war. Und es waren damals, wir wissen, sehr schwere Zeiten für die Juden, die waren nicht in ihrem Heimatland, sie waren Gefangene unter dem König Xerxes, oder Ahasuerus, wie einige Historiker meinen, dass er gewesen ist. Und durch eine Laune der Ereignisse suchte dieser König Xerxes eine neue Königin. Und er wollte das Land durchsuchen, um die schönste Frau, nicht die klügste Frau, einige Dinge ändern sich nicht. Ja, er wollte das Land durchsuchen, um die schönste Frau zu finden. Hört sich fast an wie ein Märchen, die er seine eigene nennen konnte. Ja, nicht die charaktervollste und so weiter. Ja. Und Esther wurde gewählt als eine der Kandidatinnen. Und als Mordecai dies erfuhr, vorsichtshalber, trug er ihr auf, dem König nicht zu offenbaren, dass er eine Jüdin war. Und während Esther zusammen mit den anderen Bewerberinnen vor dem König den Laufsteg in Land schwebt, sozusagen, lehnte es Mordecai ab, sich vor Haman zu verbeugen, sich vor Haman zu verneigen. Und der Rest der jüdischen Ältesten fügten sich zu diesem fremden Herrscher, aber Mordecais Weigerung, sich zu verneigen, erzürnte Haman. Er konnte das einfach nicht ausstehen, dass dieser Jude, dieser Mordecai, sich nicht vor ihm verbeugen würde. Und Haman wurde so wütend, dass er plante, die ganze Gemeinschaft, alle Juden zu vernichten. Alles auszurotten. Nun, Esther wurde als Königin für Xerxes ausgewählt und etwa zur gleichen Zeit erfuhr Mordecai, dass Haman entschlossen war, einen bösartigen Plan durchzuführen. Dieser Plan sah die vollständige Vernichtung des jüdischen Volkes voraus. Haman ging zum König und er überzeugte den König, dass die Juden nicht toleriert werden konnten, dass die Juden die Interessen des Landes sind dagegen, dass sie ja gefährlich wären. Und selbst es gab Haman dann die Ermächtigung zu tun, was er wollte. Wir wissen natürlich, was das hätte bedeuten können. Aber Freunde, und hier kommt der Punkt, den ich machen möchte. Mordekai gab nicht auf, nur weil irgendein König seine Erlaubnis gegeben hatte, das jüdische Volk zu vernichten. Er gab nicht auf. Warum nicht? Mordekai hatte eine Gottesvision. Er wusste nämlich, dass Gott viel, viel größer war als irgendein irdischer König. Und so hatte Mordekai auch einen Plan. Mordekai wusste, dass Esther das Ohr des Königs hatte und als er hörte, dass der Vernichtungserlass ausgesandt wurde, zerriss er seine Kleider, kleidete sich in Sack und Asche und ging auf die Straßen hinaus, um laut zu trauen, was damals üblich war. Oh, wir werden alle vernichtet. Ja, heutzutage machen wir das nicht. Gott sei Dank, das ist nicht unbedingt meine Sache. Aber ja, der gute Mordekai bekam so viel Aufmerksamkeit in seinem Geschrei. So viel Aufmerksamkeit bekam er, dass Esther davon natürlich gehört hatte. Und sie sandte dann einen ihrer Diener zu ihm, um zu fragen, was vor sich ging. Und der Diener kam dann zurück zu ihr und er berichtete von dem geplanten Abschlachten der Juden. Und Esther musste eine Idee dessen gehabt haben, was Mordekai von ihr wollte, weil sie Mordekai eine Nachricht dann sandte. Und die Nachricht war folgende, Esther 4, Vers 11, können wir die Nachricht lesen. Es wissen alle Großen des Königs, schrieb sie an Mordekai, oder sie ließ es zumindest vermitteln, und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Weib, nach dem Gesetz sterben muss. Ein persisches Gesetz der damaligen Zeit. Es sei denn, eine Ausnahme, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, ein großer Akt der Barmherzigkeit und Gnade, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Dachte Esther. 30 Tage habe ich den guten Xerxes nicht mehr gesehen. Ja, wie wird er wohl über mich denken? Esther, des Königs Augapfel, die Königin des ganzen Volkes, merkte plötzlich, dass ihre Handflächen anfingen zu schwätzen. Und ihr Herz fing an zu klopfen und zu wasen. Was mache ich jetzt? Da Mordekai möchte, dass ich zum König gehe. 30 Tage war ich nicht da. Eine ganz, ganz verzwickte Situation. Tja, wie bin ich überhaupt in diese Situation hineingeraten? Mordekai wusste, oder sie wusste, dass Mordekai wollte, dass sie zum König ginge, aber sie wusste natürlich auch, dass dieses Gesetz der Perser vorschrieb, dass sie getötet werden könnte, wenn sie dies täte, wenn sie zum König ginge. Und Esther, obwohl sie eine lobenswerte Frau war, keine Frage, möchte ich auch nicht irgendwie unterminieren jetzt, sie hatte aber, zu diesem Zeitpunkt zumindest, eine sehr limitierte Gottesvision. Im Vergleich zu der Vision von Mordekai zumindest. Mordekai sandte Esther wiederum eine Nachricht und er sagte zu ihr, Vers 13, nun Esther, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Wenn du zu dieser Zeit schweigst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, brillanter Gedanke hier, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Mordekai, im Gegenteil zu Esther, hatte eine weitreichende Gottesvision. Er wagte es, Gott genug zu vertrauen, um den Unmöglichen Ja zu sagen. Mordekai sagte, Esther, auch wenn du feige bist und dich bemühst, deinen eigenen Hals zu retten, wird Gott dennoch reagieren. Er wird dennoch das Volk irgendwie schon retten. Mordekai hörte nicht damit auf, Esther an Gottes Macht zu erinnern. Er pflanzte eine Vision in ihr Herz von dem, was Gott eventuell durch sie durchführen wollte. Mordekai sagte zu Esther, überleg doch mal, wer weiß, Esther, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zu dieser Position gekommen bist? Kann es sein, dass es alles ein Teil des Plan Gottes ist? Nicht nur kann es sein, sondern war überzeugt, dass es so war. Mordekai pflanzte die Saat der Größe in Esthers Herz und sie nahm letztendlich diese Vision an, obwohl sie natürlich sehr, sehr große Angst hatte. Esther sandte dann eine Nachricht an Mordekai. Esther 4, Vers 16, lesen wir die Nachricht. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, die damalige Hauptstadt, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. So komme ich um. Ein klassisches Beispiel von Mut. Verzweifelt vielleicht auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir an, dass sie hier gewisses Mut gezeigt hat. Esther war sicherlich immer noch unsicher dessen, was passieren würde. Sie hatte keine hundertprozentige Garantie, dass der König dieses Zepter jetzt ausstrecken würde. Hätte er auch anders heißen können. Weg mit dem Kopf. Sie war nie zuvor in einer solchen Situation gewesen. und ich wette, dass sie ganz bestimmt auch gebetet hat, dass sie nie wieder etwas Ähnliches erleben würde. Aber wir kennen die Geschichte. Die Juden beteten, Esther war gehorsam, Gott arbeitete am Herzen des Königs, das jüdische Volk wurde geschont und Haman wurde gehängt. Und zwar am gleichen Galgen, den er für die Juden gebaut hatte. Was lernen wir? Wenn Gott einen Menschen eine Vision gibt, eine echte Vision gibt und den Mut, diese Vision zu verfolgen, dann wird auch Gott die Vision verwirklichen, wenn es tatsächlich eine Gottesvision ist. Mordecai hatte eine Gottesvision, die menschlich gesehen, sagen wir ehrlich, total absurd war. Er hatte keine wirkliche Macht in diesem fremden Land, im Land der Gefangenschaft, aber er diente dem Herrn aller Länder, des König des Universums. Freunde, es gibt einen Grund, warum das Volk Gottes Visionen hat, die in ihnen brennen. Und der Grund ist folgender. Gott ist ein Gott der Vision. Es ist seine Natur. Wir brauchen nur die Bibel zu lesen. Von 1. Mose bis zur Offenbarung. Immer wieder finden wir Gottes Vision. Gott ist ein Gott der Vision. Gott nannte Abraham, also noch Abraham war, nicht Abraham. Gott nannte Abraham den Vater vieler Nationen, den Vater vieler Völker, bevor er jemals wirklich davon träumen könnte, es zu sein. Gott sah auch in einem kleinen Schäferjungen, vergessen wir nicht, namens David, der kleine Teenager damals war, der kleinste von den Geschwistern, er sah in diesem kleinen Jungen einen König, als kein anderer einen König in ihm sah. Und Gott sah in einer ganz einfachen Jungfrau namens Maria, er sah in dieser Jungfrau etwas, was nötig war, um die Mutter des Retters der Welt zu sein. Gott ist ein Gott der Vision. Und der gleiche Gott, der im Altertum all diese Dinge sah und voraussah, sieht in euch und in mir das, was vielleicht kein anderer Mensch in uns sehen kann. Gott möchte, Gott will uns seine ganz persönliche Vision vermitteln. Und zwar für unser Leben, für unsere Familie und auch für unseren Platz in dieser Gemeinde. Lass uns jetzt bitte nochmals einen kurzen Blick werfen auf die wichtigen Fragen, die ich schon vorher erwähnt habe. Die drei Fragen waren: Erstens, was bedeutet es, eine Vision von Gott zu haben? Zweitens, wie bekommen wir von Gott eine Vision? Und drittens, wenn Gott uns eine Vision gegeben hat, was dann? Ich möchte jetzt diese Fragen ganz kurz beantworten. Also als Erstes, was bedeutet es, eine Vision von Gott zu haben? Diese Frage ist das Thema dutzender Bücher. Ich habe auf meinem Regal, also 10, 15 Bücher, sprechen alle über das Thema Vision. Und es gibt viele, viele Antworten zu dieser Frage, aber ich glaube, dass die biblische Antwort eine recht einfache ist, Grunde genommen. Eine Vision von Gott, und hier ist meine Definition, eine Vision von Gott spiegelt das Herz des Vaters für seine Kinder, statt dem, was wir für uns selbst und andere wünschen würden. Wünsche zu haben, könnte unter gewisse Umstände für eure Kinder nicht das Beste sein. Ich möchte jetzt vielleicht sagen, also, Moment mal, wie bitte? Was meinst du damit? Ja? Was, wenn Gott für eure Kinder eine andere Vision hat? Was, wenn sich Jesus Christus wünschte, zum Beispiel eure Kinder riefe, um seines Namens willen in dieser Welt für eine Weile zumindest zu leiden? Moment mal, so was würde Gott nie tun. Ja, das war die Vision für den Apostel Paulus. Es war auch die Vision des Vaters für seinen Sohn Jesus. Es war nicht nur alles rosa und schön und wunderbar. Was, wenn sich Gott wünschte, eure Kinder zum Beispiel als Missionare irgendwo im brasilianischen Dschungel, wo es nicht immer ungefährlich ist, ja, hinzuschicken? Nicht irgendwo für die Lufthansa zu arbeiten mit einem schönen großen Gehalt, wobei die Lufthansa, okay, man weiß ja nie, was da passieren kann in dieser Welt. Ja? Aber was ich sagen möchte, wenn Gott uns seine Vision gibt, wird sie ganz persönlich sein und maßgeschnitten. Ganz persönlich maßgeschnitten sein. Und wenn wir in der Zukunft uns an diesen Punkt erinnern können, dann könnten wir unter Umständen in Zukunft viel Frust vermeiden in unserem Leben. Warum? Ja, weil Gottes Wege sehr häufig sehr überraschend sind. Sehr überraschend sind. Und wir können seine Wege nicht immer einkalkulieren. Manchmal hat Gott andere Pläne, als was wir meinen oder denken. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie bekommen wir eine Vision von Gott? Und manchmal, wenn ich jetzt meine Gemeindebesuche mache, besonders in Forums und so weiter, wird mal die Frage gestellt. Sag mal, Santiago, wie bekommst du eigentlich deine Vision für Österreich und Deutschland? Ja, wie kommst du überhaupt zum Punkt, wo du dir eine Vision vorstellst? Was hast du getan, ja, um die Überzeugung zu finden von dem, was Gott mit den Menschen in der Gemeinde tun möchte oder erreichen möchte? Okay, ich muss gestehen, das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort lautet, ich habe kein Geheimnis. Ich habe kein Geheimnis. Freunde, der Weg, der zu einer Vision für die Welt, die Kirche Gottes führt, ist der gleiche Weg. Genau der gleiche Weg, auf dem ihr und ich eine Vision für unser Leben und unsere Familien erhalten können. Das Erste, was wir tun müssen, das Erste, was wir tun sollten, ist uns vor Gott demütigen. Vor Gott demütigen. Wir sollten vor ihn treten, und zwar ohne jegliche Tagesordnung, ohne jegliche Agenda, außer natürlich dem Wunsch, von ihm zu hören, von Gott zu hören. Und dann sollten wir natürlich im Gebet ausharren. bis wir hören können, in Anführungsstriche, was Gott zu unserem Herzen spricht. Und Gott wird dann auch mit uns sprechen, wenn wir ihn ersuchen. Und zwar nicht nur durch die Gebete, sondern auch durch das Bibelstudium. Auch durch das Feedback anderer Christen, anderer Menschen, mit denen wir in Berührung kommen. Und auch durch die Umstände, die wir in unserem Leben begegnen. Und wenn diese Antworten alle zusammenkommen, gleichzeitig zusammenkommen, normalerweise, dann helfen sie uns, eine persönliche Gottesvision zu bilden. Und dann werden wir selbst spüren, dass wir mit einer brennenden Leidenschaft erfüllt werden, mehr zu werden, als wir sind. Mehr zu tun, als wir jemals getan haben. Und es mit Vorzüglichkeit zu tun und nicht nur mit Mittelmäßigkeit. Dann werden wir, wie das Lied zufälligerweise auch erwähnt hat, das Beste dem Meister geben. Nicht das Zweitletzte, sondern das Beste dem Meister geben. Wir werden uns auch dann nicht von Verleumdern oder Kritikern ablenken lassen. Drittens, wenn uns Gott eine Vision gegeben hat, was dann? Freunde, sobald uns Gott eine echte Vision gibt, und ich unterstreiche hier diesen Begriff, echte Vision gibt, dann dürfen wir nicht uns davon abkehren lassen, diese Vision zu verfolgen. Ja, wir dürfen nicht einfach hinschmeißen und sagen, okay, es lohnt sich nicht. Ja, es geht nicht, wir sind zu dumm, wir sind zu klein. Wenn wir solche Gedanken haben, was machen wir eigentlich? Wie groß ist das Bild unseres Gottes? Ein Gott, der nicht größer ist, als wir es sind. Ein Gott, der aufgibt, ja, wenn das erste Negative in unserem Leben geschieht. Was wäre das für einen Gott? Ohne Rücksicht auf die Kritik, die unsere Wege kreuzen wird, ohne Rücksicht auf das Gelächter, das vielleicht in unseren Ohren füllt, und ohne Rücksicht auf die Verurteilung, die uns vielleicht manchmal in den Weg geschleudert wird, wir sollten niemals umkehren, wenn Gott seine Vision in unserem Herzen eingepflanzt hat. Ich möchte mit einem letzten Beispiel beenden. Vor einigen Jahrzehnten, das liegt schon einige Jahre zurück, hatte das Autogenie Henry Ford einen revolutionären Plan für eine neue Art Motorgetriebe. Ford war erpicht darauf, diese neue Idee in Produktion zu bringen. Und er ließ damals einige seiner Männer Pläne zeichnen und stellte diese Pläne seinen Ingenieuren vor. Und als die Ingenieure die Zeichnungen studierten, kamen sie einer nach dem anderen zum gleichen Schluss. Ihr visionärer Chef, meinten sie, wusste nicht viel von den wesentlichen Prinzipien des Ingenieurwesens. Man müsste diesen Herrn Ford vorsichtig erklären, dass sein Traum unmöglich war. Ja, es ist einfach nicht machbar, physisch gesehen. Und als es ihm gesagt wurde, sagte Henry Ford zu seinem Ingenieur, geht wieder zurück, produziert diesen Motor dennoch. Der wird schon schaffen, geht wieder zurück. Und sie sagten, aber es ist unmöglich, Herr Ford. Das gibt's nicht, wir können sowas nicht erfinden. Es ist unmöglich. Und Ford sagte, nein, geht weiter zurück an der Arbeit. Gebt nicht auf, macht weiter. Bis ihr es geschafft habt, egal wie viel Zeit ihr dafür braucht. 6 Monate lang mühten sich die Ingenieure mit diesem Projekt ab, mit Zeichnungen nach Zeichnungen, Design nach Design, nichts. 6 weitere Monate vergingen, nichts. Wenn man am Ende des Jahres fragte Ford abermals seine Ingenieure und wiederum teilten sie es ihm mit, dass das, was er wollte, schlicht und einfach unmöglich war. Ford, sowas gibt es einfach nicht. Aber der gute Henry gab nicht auf und er sagte zu seinen Ingenieuren, nein, ihr geht wieder zurück und ihr macht weiter, bis ihr dieses Projekt erfüllt habt. Und wisst ihr, was geschah letztendlich? Ja, sie haben es geschafft, sie hatten es geschafft und sie erfanden und entdeckten den V8-Motor. Den 8-Zylinder-Motor. Und der Punkt ist, das Unmögliche wurde möglich. Warum? Ja, weil ein Mann namens Henry Ford eine Vision hatte. Es war nicht unbedingt eine Gottesvision, es war eine Vision. Aber stellt euch mal vor, was passieren könnte, wenn Gott uns seine Vision eingepflanzt hat. Nicht eine menschliche Vision, sondern seine Vision. Was wir in dieser Welt auslösen könnten, wenn wir seine Vision umsetzen würden in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Freunde, wenn Gott uns eine Vision gegeben hat, dürfen wir es niemals zulassen, dass Menschen uns ablenken. Oder dass wir entmutigt werden, sondern wir müssen fortfahren, auf Gott zu hören, auf seine Führung und auf seine Richtung vertrauen, während wir vorwärts marschieren. Nicht rückwärts, sondern vorwärts marschieren. Als Abraham mitgeteilt wurde, dass ihn Gott in ein neues Land führen würde, war Abraham darüber neugierig, wohin er ginge. Aber Gott sagte zu ihm damals nur am Anfang seines Weges, geh und ich werde es dir schon zeigen. In anderen Worten, tu einfach das, was ich dir gesagt habe. Tu es einfach. Um das Ziel zu erreichen, musste Abraham gehorsam folgen und jeden Tag auf Gott hören. Und so, wie es mit Abraham und so vielen anderen Christen war, die vor uns gelebt haben, so ist es auch mit uns. Genauso. Sobald Gott in uns eine brennende Vision gibt, um ein Segen zu sein für das Königreich und das Königsvolk und für die für die Menschheit im Allgemeinen, dann müssen wir uns die Zeit nehmen, nein, die Zeit schaffen, um auf Gott zu hören, während er uns in seine herrliche und wunderbare Zukunft führt. Das heißt, ganz konkret, nichts Neues, aber sehr wichtig für uns zu verstehen. Das heißt, ganz konkret, wir müssen Zeit einplanen für das Gebet. Wir müssen Zeit einplanen für das Bibelstudium. Und wir müssen Zeit einplanen für die Gemeinde. Und wir sollten uns natürlich auch den Lebensumständen gegenüber offen und empfindsam bleiben. Ich möchte euch zum Schluss eine letzte Frage stellen. Eine ganz persönliche Frage. Was ist die Vision, die euch Gott gegeben hat? Was ist die Vision, die Gott euch gegeben hat? Ich gehe davon aus, dass er euch eine Vision gegeben hat. Was ist es, was dieser allmächtige Gott in euch entfacht hat? Für das Königreich Gottes, für euer Leben, für eure Familie oder für eure Aufgabe in dieser Gemeinde, in der Gemeinde Bonn. Ich kann nicht einmal anfangen, die Möglichkeiten zu nennen, es sind so viele. Aber was ist Gottes Vision für dich, ganz persönlich? Ist es ein Haus zu öffnen für die Einsamen unter uns? Könnte es sein, euren Kindern den Weg zu zeigen, zu Jesus Christus zu zeigen? Ist es, dass Gott vielleicht eure Familie benutzen möchte, um andere Familien für Christus zu gewinnen? Ist es eine neue Mission oder einen neuen Dienst in dieser Gemeinde anzufangen? Krankenhäuser oder Waisenhäuser zu besuchen, Briefe zu schreiben an Menschen, die leiden. Was ist die Vision, die Gott dir gegeben hat? Denken wir bitte an das große Bild. Lass uns die Vision eines allmächtigen, liebevollen Vaters, eines liebevollen Gottes in unseren Herzen ersuchen, erbitten, aber dann auch in der Tat umsetzen. Ich glaube an Gottes Vision. Und ihr? Es war schön, mal wieder in Bonn zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.